Also gefühlt ist sie sich ja irgendwie schon immer treu geblieben und hat so nur nach ihren eigenen Erwartungen gelebt. Ja. Und ich würde sagen, wir hatten jetzt halt Stellen, wo das vielleicht auch so ein bisschen ihre größte Schwäche war.
Mhm.
Aber andererseits ist es halt auch irgendwo ihre größte Stärke.
Ja. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Frauensachen. Ich bin Sarah und heute ist bei mir im Studio Judith. Hallo Judith.
Hallo.
Über wen wollen wir denn heute reden, Judith? Über wen kannst du mir heute was Neues erzählen?
Also wir reden über Patti Smith. Die ist eigentlich Künstlerin in allen möglichen Disziplinen, aber wahrscheinlich so hauptsächlich als Musikerin bekannt. Patti ist eine wichtige Person und auch eine wichtige Frau in der Punkrock-Geschichte und wird auch die Godmother of Punk genannt. Und ja, sie hat meiner Meinung nach ein wirklich spannendes Leben geführt und führt es auch immer noch. Also sie lebt ja noch. Und darüber reden wir heute ein bisschen.
Da würde ich einfach, bevor wir einmal anfangen, kurz den Disclaimer geben, dass wir beide sie eigentlich ganz gerne mögen und auch beide auch schon vor dieser Folge von ihr wussten. Und dass das halt auch so ein bisschen aus eigenem Interesse ist, dass wir jetzt über sie sprechen und dass wir auch so ein bisschen Hintergrundwissen beide mitbringen. Also.
Genau, also ich würde sagen, es ist wieder so eine Sache von, wir finden sie auf jeden Fall beide irgendwie cool. Ich war tatsächlich auch auf einem Konzert von ihr letztes Jahr mit meinen Eltern zusammen und ja, habe mich auf jeden Fall auch so schon irgendwie mit ihr befasst.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall Punkte, die wir jetzt beide neu gelernt haben und die wir dann vielleicht nicht unbedingt so unterschreiben würden. Aber dazu kommen wir später nochmal. Lass uns direkt einfach am Anfang anfangen und wir machen es einfach chronologisch. Wir fangen in ihrer Kindheit an. Erzähl mir, wo hat ihr spannendes Leben begonnen?
Also Patti wurde 1946 als Patricia Lee Smith geboren in Chicago und sie kam aus einem eher ärmlichen Elternhaus. Ihre Eltern waren laut Patti außerdem Zeugen Jehovas.
Kannst du mir das einmal kurz erklären? Was sind denn die Zeugen Jehovas?
Das ist eine christliche Glaubensgemeinschaft praktisch, also so ein Unterteil sozusagen des Christentums. Mhm. Und die zeichnen sich vor allem durch so eine recht starke Missionarstätigkeit aus. Also daher kennt man die vielleicht auch klischeemäßig so am meisten, dass sie halt wirklich irgendwie von Haus zu Haus ziehen und irgendwie Leuten von ihrem Glauben erzählen.
Ja, okay, danke schön.
Patti beschreibt ihre Eltern als sehr offene Menschen und die haben sie auch grundsätzlich immer so gut, wie sie konnten, irgendwie unterstützt. Mhm. Also auch in etwas unkonventionelleren Entscheidungen in ihrem Leben, zu denen wir auch noch kommen. Die Nähe zur Religion hat auch insgesamt auf jeden Fall später ihre Kunst beeinflusst und Religion und Spiritualität sind immer Themen in ihrem Leben geblieben. Patti hatte aber ein ziemlich großes Freiheitsbedürfnis. Mhm. Ich würde sagen, so dieser Freiheitsdrang ist so für ihr ganzes Leben ziemlich bezeichnend und das ließ sich mit der organisierten Religion jetzt nicht so gut vereinbaren und auch mit anderen Plänen ihrer Eltern nicht. Die wollten nämlich ursprünglich, dass sie Lehrerin wird.
Du hast ja schon am Anfang ein bisschen gespoilert, dass aus dem Wunsch, dass sie Lehrerin werden sollte, ja offensichtlich nichts geworden ist.
Nee, genau. Also sie hat das College dann abgebrochen, weil sie sich sicher war, dass es nicht das Richtige für sie ist. Sie war außerdem schwanger geworden, ungewollt. Das war auch ein Faktor, warum sie die Schule dann abgebrochen hat. Da hat sie dann aber auch eine klare Entscheidung getroffen. Sie hat das Kind bekommen und dann zur Adoption freigegeben, weil sie sich sicher war, dass sie noch nicht bereit war, Mutter zu werden. Und genau, sie hat auch später dann nochmal gesagt, dass sie das einfach für die bessere Entscheidung für alle gehalten hat.
Mhm. Kannst du mir das nochmal einmal kurz einordnen, wie alt sie da ungefähr war?
Da habe ich so ein bisschen unterschiedliche Sachen irgendwie gefunden. Also sie war auf jeden Fall noch unter 20.
Okay.
Also genau, ich habe irgendwie gefunden, dass sie mit 18 schwanger war, aber auch mit 19. Mhm. Also vielleicht war sie auch, vielleicht ist sie in der Zeit dann
genau,
auch 19 geworden
sein,
oder
ja.
So. Ja, aber halt auf jeden Fall eben noch unter 20.
Okay.
Ihre Tochter und sie, also das Kind, was sie damals zur Adoption freigegeben hat, haben sich übrigens später dann wiedergefunden und haben jetzt auch ein ziemlich gutes Verhältnis zusammen.
Mhm.
Und die hat Patti dann auch später geholfen, ihren eigenen biologischen Vater zu finden.
Oh, krass.
Weil der war gar nicht der, den sie dachte. Das erzählt sie jetzt in ihrer relativ neu erschienenen Biografie Bread of Angels. Da reden wir auch später noch kurz drüber.
Ja.
Aber die hatte sozusagen auch letztendlich dann noch ein Happy End, die Geschichte von dem Kind und ihr.
Dann musste Patti aber in relativ kurzer Zeit während des College viele schwierige Entscheidungen treffen und auch hinter sich lassen und auch vieles irgendwie loslassen. Wie hat sie denn danach weitergemacht?
Also sie war eigentlich in der jetzt halt die ganze Zeit schon sicher, dass sie Künstlerin werden wollte. Sie hatte sehr, sehr viele Vorbilder aus der Musik- und Kunstwelt. Einer davon war zum Beispiel der Dichter Arthur Rimbaud, den erwähnt sie immer wieder.
Kannst du mir einmal kurz sagen, wer genau das war? Also kennst du dich vielleicht mit dem aus, was er gemacht hat?
Ja, also er war ein französischer Lyriker und der hat später dann besonders den ExpressionistInnen und SurrealistInnen so ein bisschen als Inspiration gedient. Mhm. Der hat auch ein ziemlich turbulentes Leben gelebt, ist recht jung gestorben und hat so ein bisschen die Kunst halt so zum höchsten Gut in seinem ganzen Leben erklärt. Dass das eine Inspiration für Patty war, das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen jetzt.
Klingt auch so danach.
Und Patty hat erzählt, dass sie das Buch Illuminationen von ihm hatte und sich als junges Mädchen in ihn verliebt hat. Also er war sozusagen so ein bisschen ihr Celebrity-Crush.
Ja, ich wollte auch gerade so sagen, das klingt ja eigentlich schon irgendwie ganz cute, wie sie so, diesen Dichter angehimmelt hat, wie halt heutzutage halt irgendwelche Popstars oder Boyband-Mitglieder oder sowas angehimmelt werden. Also finde ich sehr cute.
Ja, sie hat generell erzählt, dass sie irgendwie schon immer von der Kunst fasziniert war. Also auch gar nicht irgendwie nur auf eine Disziplin eben begrenzt, sondern eigentlich schon seit sie mit ihrem Vater auch das erste Mal in einem Museum gewesen war, das fand sie auch irgendwie total toll, da halt eben einfach die Kunst zu sehen, dass Menschen Kunst machen. Sie hatte ja jetzt schon anderes ausprobiert. Sie war eben kurz am College gewesen. Sie hatte auch einige Nebenjobs in Fabriken gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt war dann eben ganz klar für sie, dass sie Künstlerin werden will. Mhm. Kunst richtig zu studieren konnte sie sich nicht leisten. Und wo sie herkam, gab es jetzt auch nicht so eine blühende Kulturszene. Das war ja eher so ein bisschen eine ländlichere Gegend.
Ja.
Und dann hat sie sich mit 20 Jahren entschieden, nach New York zu gehen. Sie hatte kaum Geld, aber hatte da eben Bekannte in der Stadt und wollte bei denen unterkommen.
Mhm.
Ja, und es hat halt gereicht, um praktisch ein Ticket in die Stadt reinzukaufen, also so ein One-Way-Ticket.
Das klingt auch einfach so beeindruckend, wie sie mit dem Vertrauen, dass die Leute sie aufnehmen werden, in diese Stadt gegangen ist, obwohl sie ja selber kaum Geld irgendwie dabei hatte. Also das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Da kommst du selbst mit Bekannten mit zu wenig Geld einfach nicht weiter, kommst ja nicht mal in die Stadt rein. Aber das muss ja auch eine krasse Entscheidung dann für sie gewesen sein.
Ja, voll. Also es war ja auch irgendwo sehr risky. Also es gab jetzt irgendwie gar nicht die Garantie, dass aus ihren Plänen da irgendwas wird.
Ja.
Und sie hat dann auch wirklich erstmal ziemlich gestruggelt. Also sie hat einige Gelegenheitsjobs angenommen, aber konnte sich zwischendurch eben kaum was zu essen leisten. Sie hat teilweise draußen geschlafen oder zum Beispiel im Badezimmer von der Buchhandlung, wo sie gerade gearbeitet hat. Sie war da auch wirklich arm dann zwischendurch. Mhm. Aber sie war halt die ganze Zeit überzeugt davon, dass sie Künstlerin sein will und dass sie da irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Sie hat später auch gesagt, dass sie in dieser Zeit trotzdem irgendwie glücklich war und sich auch sehr frei gefühlt hat. Und ja, letztendlich hat es dann auch wirklich geklappt.
So wie du es beschreibst, klingt es ja eigentlich auch schon fast wie aus so einem Film. Also irgendwie auch, ja, ich will jetzt gar nicht sagen romantisch, aber es kann natürlich auch romantisiert werden, wie sie halt so für diese Kunst gelebt hat, dass ihr selbst das Armsein nichts ausgemacht hat, weil es sie ja trotzdem glücklich gemacht hat, wo sie hingearbeitet hat.
Genau, also es kann natürlich auch sein, dass sie es dann rückblickend romantisiert, eben weil es bei ihr jetzt was geworden
das
ist.
Das stimmt.
Aber nee, also so alles in allem spricht schon auch vieles in ihrer Biografie dafür, dass sie da schon auch wirklich mit sehr, sehr großer Überzeugung hinterstand. Und ich glaube, dass sie insgesamt schon aber auch eine Person ist, die generell vielleicht so ein bisschen einen romantischen Blick auf die Welt in vielerlei Hinsicht hat.
Vielleicht macht es ihr das aber auch wieder ein bisschen einfacher, dann durch so schwere Situationen zu durchgehen.
Ja, klar. Also so Romantisierung kann ja auch wirklich ein Coping-Mechanismus sein, um halt mit Sachen umzugehen.
Aber wie kam es denn dann dazu, dass sie sich diesen Traum von des KünstlerInnen-Daseins oder Künstlerleben erfüllen konnte?
Das ging vielleicht auch wirklich nur in New York und vielleicht dann auch so wirklich nur im New York dieser Zeit. Also wir sind ja jetzt so Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Und da war halt in den USA einfach gerade insgesamt gesellschaftlich extrem viel los. Die Bürgerrechtsbewegung war noch im Gange, der Vietnamkrieg wurde gerade geführt. Der hat ja auf der anderen Seite dann eine riesengroße Friedensbewegung auch losgetreten. Es war auch irgendwie so die Hochzeit der Hippies letztendlich. Mhm. Also 1969 kennt man ja auch so als den Summer of Love vielleicht. Ja, es wurden viele Drogen genommen. Also es war einfach insgesamt die Gesellschaft sehr im Umbruch.
Mhm.
Es wurde sehr viel gegen konservative und so ein bisschen spießigere, sage ich mal in Anführungszeichen, Lebensentwürfe rebelliert. Und es gab da halt eben gerade wirklich sehr starke Subkulturen und eine ganz starke Gegenkultur.
Mhm.
Also es haben sich einfach super viele Menschen in der Stadt gesammelt, die irgendwie so ein bisschen alternativ drauf waren. Mhm. Und einer von denen war Robert Mapplethorpe, der später ein berühmter Fotograf geworden ist und den Patty sehr, sehr bald getroffen hat, nachdem sie in New York angekommen war.
Und das war ja auch, so wie ich das weiß, eine extrem wichtige Begegnung für sie, oder?
Genau, also sie hat später sogar ein ganzes Buch über das Verhältnis der beiden geschrieben. Mhm. Just Kids heißt das, das haben wir auch beide gelesen, darüber reden wir auch später noch. Robert und sie sind da dann schnell ein Paar geworden und haben zusammengelebt und sich gegenseitig bei ihrer künstlerischen Arbeit unterstützt. Und diese gegenseitige Unterstützung war halt total wichtig für beide irgendwie, um halt auch weiterzukommen. Er hat hauptsächlich gemalt und fotografiert und sie hatte hauptsächlich geschrieben. Irgendwann hat er sich dann auch offen als schwul identifiziert und sie sind dann von einem Paar zu sehr engen Freunden geworden.
Oh.
Genau, aber sie hat sich dann zeitweise auch mit ihm zusammen ein Zimmer im Chelsea Hotel geteilt.
Also das Chelsea Hotel ist ja wirklich legendär in der Geschichte des Rock'n'Rolls und halt auch so in der New Yorker Geschichte. Aber kannst du mir noch mal kurz erzählen, was es damit genauso auf sich hat?
Also das Chelsea Hotel war damals so eine Art Zufluchtsort für ganz, ganz viele KünstlerInnen, die irgendwie zu so einer Gegenkultur gehört haben und sich da gerade einen Namen gemacht haben. Der Direktor des Hotels hat mal gesagt, dass sie damals von den billigen Zimmern und den komischen Leuten angezogen wurden. Aber nee, also Janis Joplin hat da gewohnt, Bob Dylan, Andy Warhol, Jimi Hendrix, also wirklich Leute, deren Namen man schon auch noch kennt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht auch einfach nur, weil ich ältere Eltern habe.
Nee, ich würde hoffen, dass alle Namen davon bekannt sind. Ansonsten, sorry, müsst ihr einfach nochmal recherchieren.
Also, Patti Smith hat eben auch da gewohnt und das und das Viertel da drumherum war dann eben auch einfach so ein Ort, wo eine ganze Szene zusammengetroffen ist, wo man sich irgendwie kennengelernt hat und Ideen ausgetauscht hat und so. Und so haben sich dann natürlich auch eben Gelegenheiten ergeben. Mhm. Patti hat dann erstmal in Theaterstücken mitgespielt, ist da aber auch mit den Dichtern der Beat Generation in Kontakt gekommen. Mhm. Und die haben sie dann nochmal mehr davon überzeugt, dass sie sich eigentlich echt als Lyrikerin begreift.
Was versteht man denn unter der Beat Generation?
Das war so eine literarische Strömung in den USA in der Zeit und die haben ziemlich experimentelle Poesie gemacht und sind so aus konventionellen Regeln des Schreibens ausgebrochen. Also die wollten generell gegen konventionelle Lebenswürfe rebellieren und haben sich so als Außenseiter verstanden und haben sich halt ursprünglich Beat genannt, weil das so ein bisschen ihre Desillusionierung und Erschöpfung mit so der Mainstream-Society ausgedrückt hat. Also praktisch so Beat wie geschlagen, so ein bisschen niedergeschlagen.
Okay.
Die haben halt auch dann teilweise eben nicht wirklich was groß gemacht, sag ich mal. Also halt eben auch nicht gearbeitet und sind irgendwie so ein bisschen so abgewrackt auch rumgelaufen, halt als Statement praktisch. Die wurden dann so ein bisschen zu Pattys Helden auch in der Zeit.
So wie du das jetzt erzählst, finde ich da auch ganz große Zusammenhänge zwischen dem, was halt die Beat Generation irgendwie ausgemacht haben soll und halt dem, wie sie sich weiterentwickelt hat, auch in ihrem lyrischen Selbst.
Ja,
aber habe ich das dann richtig verstanden, dass sie sich da so quasi so ein bisschen reingesneakt hat, indem sie halt einfach immer aufgetaucht ist? Oder wie war das da?
Ja, irgendwie schon. Also so, sie war halt einfach da, wo die anderen auch waren, hat halt irgendwie Kontakte irgendwie geknüpft, ist einfach an Orten aufgetaucht. Und hat Leute kennengelernt. 1971 hat sie dann zum ersten Mal ihre Gedichte unter ihrem eigenen Namen bei einem der Poetry Project Abende in der St. Mark's Kirche in New York vorgetragen. Und die waren damals ein ziemlich großes Ding, so in dieser Underground-Kulturszene. Mhm. Bei einem der Gedichte hat sie sich dann auch von einem Freund mit einer E-Gitarre begleiten lassen. Und damit hat sie dann direkt Aufmerksamkeit erregt. Also es war schon da auch irgendwie noch was Besonderes, dass halt sie so eine E-Gitarre mit in die Kirche genommen hat, als Frau bei einem Gedicht.
War das nicht auch irgendwie eine spontane Entscheidung? Also es kommt mir so vor, als hätte ich das halt auch schon so gelesen.
Ich glaube schon, ja. Also sie ist da wohl recht spontan irgendwie drauf gekommen, dass sie ihn einfach gefragt hat, so, jo, kannst du mich bei dem Gedicht einfach begleiten.
Ja.
Aber generell war dann eben ihr Auftritt auch ein voller Erfolg. Und von da an hat sie sehr viel geschrieben, hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht und hat aber auch immer mehr so diese Kombi zwischen Text und Musik gefunden. Also sie hat sich eigentlich nie so richtig als Sängerin verstanden, sondern hat die Musik eher als so ein Add-on zu ihrer Lyrik gesehen.
Ja.
Genau, und so ging es dann weiter. Also sie wurde innerhalb der Szene immer bekannter, was ihr halt auch immer mehr Türen für weitere Auftritte und Kontakte öffnete.
Wie kam es denn dazu, dass die Leute gerade so auf sie aufmerksam geworden sind? Also was hat sie denn da so richtig gemacht, dass sie halt genau da in dieses Bild von diese Person brauchen wir jetzt in der Kunstszene gepasst hat?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich auch nicht ganz so eindeutig zu beantworten. Sie war aber halt irgendwo ziemlich kompromisslos und hat total ihr eigenes Ding gemacht. Also sie hat sich ja irgendwie weder groß an klassische Regeln der Lyrik gehalten, noch an sonst irgendwas. Sie hat ja nicht mal die Grenze zwischen Poesie und Musik dann so wirklich akzeptiert, sondern eben beides kombiniert. Sie hat sich außerdem auch irgendwie alles zum Vorbild und zur Inspiration genommen, was irgendwie zu ihr gesprochen hat. Also egal, ob das jetzt als hohe Kunst angesehen wurde oder nicht oder aus welcher Ecke oder Zeit das kam. Also es war einfach sehr schwer, sie in eine Box zu stecken. Sie hat sich auch um Geschlechterrollen jetzt nicht so besonders gekümmert. Also hatte meistens ein ziemlich androgynes Auftreten und ist auch viel irgendwie in Hemd und Krawatte rumgelaufen. Ja, es war halt irgendwie immer einfach so ein bisschen purer Ausdruck ohne groß Regeln zu beachten und damit hat sie einen ziemlichen Nerv getroffen bei so einer Generation, die ja eigentlich gerne alles umkrempeln wollte, beziehungsweise bei einer Szene, die das gerne wollte.
Ja, das macht auch total Sinn, wenn ich das so höre und soweit ich weiß, hat sie das ja auch bis heute noch beibehalten und durchgezogen. Also sie zieht sich ja trotzdem immer noch eher androgyn, also halt geschlechterunspezifisch an und ich finde, ihr ganzes Auftreten schreit halt auch einfach nach Kunst.
Ja, voll.
Aber bevor ich jetzt hier viel zu viel vorwegnehme, wie ging es denn dann mit ihr weiter?
Also sie ist viel im Club CBGB aufgetreten. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist bis heute jetzt noch so ein recht ikonischer Ort. Mhm. Als sie angefangen hatte aufzutreten, war der aber eigentlich noch gar nicht so ein großes Ding. Ja. Also das kam dann wirklich eben auch so ein bisschen mit ihr. Also sie hat diesem Ort so ein bisschen ein neues Leben eingehaucht praktisch. Mhm. Und genau, da hat sich dann mit ihr so ein bisschen das Herz des New Yorker Punk zu der Zeit entwickelt. Mhm. Durch ihre Auftritte dort hat sie dann einen Plattenvertrag bekommen und aus dem ist dann ihr erstes Album Horses entstanden, das 1975 rausgekommen ist.
Also ich muss mich hier ein bisschen outen und sagen, dass ich mich tatsächlich gar nicht so gut mit ihrer Musik auskenne. Aber ich habe tatsächlich letztens das letzte Interview mit ihr zum 50. Jubiläum von Horses gelesen. Das war in der Rolling Stone. Aber selbst da hat sie ja super wenig dazu erzählt. Hast du das Album denn dir angehört?
Ja, ich habe es mir angehört, nachdem ich das Buch gelesen hatte, also Just Kids. Also ich habe es vorher mit Sicherheit schon mal bei meinen Eltern als Kind gehört, aber da halt nicht bewusst. Ja, nee, und als ich das gehört habe, war ich irgendwie einfach ziemlich beeindruckt so von der Energie in den Songs. Also ich finde das sehr viel Energie drin und irgendwie hatte ich auch selten sowas Unpoliertes gehört, sage ich mal. Also so die Texte sind halt teilweise wirklich irgendwie mehr so Bewusstseinsströme oder irgendwie so ein bisschen Fieberträume und haben irgendwie nicht so einen klar zu erkennenden Sinn immer. Aber drücken halt trotzdem irgendwie ziemlich viel aus. Und mir ist vor allen Dingen auch die erste Line von dem ersten Lied im Kopf geblieben. Also Gloria ist der erste Song auf dem Album. Und Patty öffnet da ihr Album mit den Worten Jesus died for somebody's sins, but not mine.
Oh, ja.
Und sie hat halt gesagt, dass sie das als so eine Art Schwur geschrieben hat, Verantwortung für ihre eigenen Taten zu übernehmen. Also, dass sie halt niemanden braucht, der für ihre Sünden stirbt sozusagen. Das wurde natürlich auch kritisiert, jetzt aus einer religiöseren Richtung. Aber das Statement fand ich auf jeden Fall halt sehr stark, so als erste Zeile auf einem Debütalbum, weißt du, also sich damit so der Welt zu präsentieren.
Vor allem auch mit dem Kontext, dass sie ja eigentlich sehr christlich aufgewachsen ist, dadurch, dass ihre Eltern ja auch Jehovas Zeugen waren. Aber ich finde das so cool, wie du das beschreibst, dass es so unpoliert sein soll. Und das Statement ist ja auch wirklich, also wie du sagst, ist halt super stark und halt super kontrovers. Aber halt genau das passt ja dann auch schon wieder zu ihr.
Voll. Und halt auch irgendwie so ein bisschen, wie sie singt. Also ich meine ja so, ich habe ja schon gesagt, dass sie sich nie so richtig als Sängerin jetzt so verstanden hat. Und ich würde sagen, auch das hört man halt. Also sie bricht halt auch irgendwie mit so Regeln des Gesangs auf jeden Fall. Also man hört auch, dass sie eigentlich jetzt in dem Sinne vielleicht gar nicht so gut singen kann, jetzt halt irgendwie, was so Technik angeht oder irgendwas. Aber so sie, sie bringt es halt irgendwie trotzdem einfach so rüber.
Ja, also ich weiß ja jetzt durch die Review von der Rolling Stone vom letzten November, dass das Album und auch halt dieser Song Gloria heute so fundamental für halt die Musikszene war. Aber wie ist das damals so angekommen?
Ist auch damals schon ziemlich gut angekommen. Also es wurde echt positiv aufgenommen vom Publikum, aber auch von KritikerInnen. Ja, damit ist sie dann auch echt ziemlich schnell so zu einer Ikone im Punkrock geworden. Das Coverfoto für das Album hat übrigens eben ihr Freund Robert Mapplethorpe geschossen und das ist auch immer noch ziemlich berühmt. Also da sieht man sie mit so, hat sie auch wieder ein Hemd an und irgendwie eine Krawatte, glaube ich, auch und auch so ein bisschen die Haare durcheinander und so. Also es ist auf jeden Fall auch wieder nicht so ein klassisch.
Hat er voll ihre Essenz
aufgegriffen. dann ist sie eben mit ihrer Band auf Tour gegangen, hat auch wirklich wilde Performances abgeliefert da und hat sich durch ihren ja eher androgynen Style und ihr Auftreten, was sich ja eben nicht so sehr an eine klassische weibliche Rolle gehalten hat, ja auch zu so einer populären Figur in der Frauenbewegung entwickelt.
Aber wie sind denn so ihre Ansichten zum Feminismus? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die auch wahrscheinlich nicht so ganz klar in eine Schublade zu stecken sind, oder wie ist das so?
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das kommt eben genau daher, dass sie sich genau dagegen immer so sehr gesträubt hat irgendwie, also in so irgendeine klare Schublade gesteckt zu werden. Also sie hat zum Beispiel auch mal gesagt, dass sie es nicht mochte, Female Artist genannt zu werden, also mit dieser Betonung auf ihrem Geschlecht, weil sie für ihr Künstlersein über ihre Geschlechtsidentität hinausgeht und es halt sozusagen aus ihrer Sicht keine Rolle spielt, dass sie eine Frau ist. Also sie hat sich immer recht stark von irgendeinem Fokus auf ihr Geschlecht entfernt und irgendwie immer so ein bisschen, ja, rejected, dass das jetzt irgendwas mit ihrer Identität groß zu tun haben soll sozusagen oder mit ihrer Kunst. Und das kann man natürlich einesteils als feministisches Statement lesen, bedeutet aber natürlich andernteils auch, dass man sich vielleicht nicht mit so sehr realen Problematiken auseinandersetzt, die eben wegen Geschlechterungleichheiten bestehen.
Das erinnert mich ja auch so ein bisschen dran an diese Aussage, dass man keine Hautfarbe sieht oder halt eben in dem Fall halt kein Geschlecht sieht. Mag ja sein, dass einen selbst diese Unterschiede nicht direkt interessieren oder halt nicht direkt man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Aber gleichzeitig kennt man damit ja auch ab, dass das Merkmale sind, die Erfahrung halt auch beeinflussen und wegen denen Menschen halt beispielsweise auch benachteiligt werden. Aber ich verstehe halt beispielsweise auch voll den Punkt, wieso sie dieses Female von dem Artist halt nicht mochte. Das ist so wie, keine Ahnung, zu sagen Fußball und Frauenfußball. Ja. Also warum diese Differenzierung zwischen den beiden?
Nee, also in dem Fall kann ich die Haltung auch auf jeden Fall nachempfinden. Mhm. Ich sehe halt nur auch trotzdem eben, ne, dass die es halt auch Problematiken irgendwie mit sich bringen kann. Und das mit dem keine Hautfarbe sehen und so ist eigentlich ein ziemlich gutes Stichwort, um in eine von Pattys so größten Kontroversen zu schauen. Mhm. Auf ihrem Album Easter, das 1978 rauskam, gab es nämlich einen Song mit dem Titel Rock'n'Roll N-Word. Mhm. Und auch in dieser Zeit galt es halt schon absolut als problematisch, dieses Wort als weiße Person zu benutzen. Patty wusste das auch und war sich auch der Bedeutung bewusst und spielt, in Anführungszeichen, sag ich mal, damit, dass sie das Wort da auf alle möglichen so von der Gesellschaft Verstoßenen ausweitet. Und ich bin jetzt während meiner Recherche auf eine Menge verschiedene Interpretationen des Songs gestoßen. Also manche meinen, das war halt ein ernst gemeinter Versuch, die Bedeutung des Wortes auszuweiten. Mhm. Andere meinen, irgendwie sollte eine Parodie sein darüber, dass man halt einem Wort so viel Macht gibt und so. Mhm. Aber so egal, was es war halt, also es ist halt nicht okay und es ist halt wirklich auch nicht, also es ist nicht ihre Aufgabe, irgendwie dieses Wort zu reclaimen. So, da ist sie halt wirklich nicht in der Position zu. Genau, und das ist vor allen Dingen ja auch irgendwie in dem Kontext ein bisschen schwierig, dass Rock'n'Roll generell ja total stark von afroamerikanischen MusikerInnen beeinflusst war und ohne die eigentlich gar nicht entstanden wäre. Aber die haben dafür ja eigentlich nie so richtig Credit bekommen. Mhm. Also bis heute ist die Szene auch einfach immer noch sehr weiß.
Ja.
Und so die großen Rock-Ikonen sind meistens halt auch eher weiße Männer. So. Wer sich dafür noch mehr interessiert, da kann ich tatsächlich noch eine kleine Filmempfehlung abgeben. Und zwar gibt es eine Doku namens Afropunk von James Spooner. Die beleuchtet das ganze Thema so ein bisschen und beschäftigt sich mit AfroamerikanerInnen in der Punk-Szene. Die ist sehr spannend, die kann man irgendwie nirgendwo streamen, aber so für 2,99 glaube ich auf seiner eigenen Website leihen. Also ja.
Also muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil das ist natürlich super interessant. Aber es ist halt auch eigentlich unvorstellbar heutzutage vor allem, dass man dieses Wort halt als weiße Person nutzt oder halt einen Song damit zu veröffentlichen. Also
ja, es war auf jeden Fall eine Kontroverse, es wurde auch viel kritisiert und zum Beispiel die Doku, die ich gerade erwähnt habe, die öffnet auch damit so ein bisschen. Mhm. Also, dass halt eben dieser Song veröffentlicht wurde.
Wir können hier natürlich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber das ist ja ein Riesending um dieses Wort herum. Und dann halt das als weiße Person zu benutzen, ist dann halt genau das Problem eigentlich.
Genau, aber im Endeffekt ist es halt für sie so, dass ihr Künstlerdasein irgendwie für sie ihre eigenen Ansicht so ein bisschen über alles andere hinausgeht. Mhm. Also über politische Botschaften und ja, alles praktisch. Deswegen nennt sie sich halt auch keine Aktivistin, sondern meint, dass sie Künstlerin ist, die eben auch mal immer wieder ihre Plattform nutzt, um zu verbreiten, was sie für richtig hält. Ja. Also so dieser künstlerische Ausdruck steht so ein bisschen über allem auch für sie, wie ich das verstanden habe. Aber da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob das jetzt in jedem Fall so sein sollte.
Ja, na klar. Also ich wollte nämlich auch gerade sagen, also sie ruft ja bei ihren Auftritten immer wieder zu Protest oder halt Aktivismus auf.
Ja, total. Also sie hat sich auch selber irgendwie immer so ein bisschen als eine Außenseiterin wahrgenommen und hat sich auch schon immer halt mit Randgruppen solidarisiert. Also sie hat zu den Anfängen ihrer Karriere für Frieden und Bürgerrechte protestiert. Mhm. Sie solidarisiert sich auch schon extrem lange mit Palästina. Ihr Song People Have the Power ist eigentlich ein Aufruf an die Menschen, sich daran zu erinnern, dass sie letztendlich eben auch die Macht haben, Dinge zu verändern.
Ja.
Sie hat sich gegen den Irakkrieg ausgesprochen, für die Rechte von MigrantInnen eingesetzt. Sie hat Donald Trump sehr kritisiert. Mittlerweile spricht sie sich auch für Klimaaktivismus aus. In dem Bereich engagiert sich auch ihre Tochter viel. Aber sie hat das irgendwie nie so zerdacht, sage ich mal, oder so strategisch angegangen. Sie hat darüber mal gesagt, dass solcher Aktivismus in Anführungszeichen für sie immer nur eine Extension of Common Sense gewesen wäre. Also praktisch eine Ausweitung ihres eigenen gesunden Menschenverstandes. So nach dem Motto, ja, obviously, es ist richtig, für Bürgerrechte zu protestieren.
Ja. So, weißt du? Also finde ich aber es auch eigentlich eine schöne Aussage, dass es halt so für sie so selbstverständlich ist, dass sie halt sagt, was anderes kann sie sich irgendwie gar nicht vorstellen, weil natürlich macht sie das dann. Aber es ist halt natürlich auch wieder nicht so ganz einfach zu greifen, dass sie das halt so auf die Art macht. Aber lass uns nochmal zurück zu ihrer Karriere kommen.
Ja.
Wie ging es denn karrieretechnisch für sie weiter nach Horses? Also du hast ja schon gesagt, dass sie ein weiteres Album veröffentlicht hat.
Genau, also sie hat dann erstmal weiter Musik gemacht. Ihren größten kommerziellen Hit hat sie mit dem Lied Because the Night gelandet. Mhm. Also der wurde mit Bruce Springsteen zusammengeschrieben. Ich glaube, das ist halt vielleicht auch bis heute noch so der Song, den man am ehesten von ihr kennt, zumindest wenn man ihn hört. Sie war aber eigentlich kein Fan so von diesen riesigen Konzerten und hat sich auch mit der großen öffentlichen Aufmerksamkeit nie so super wohl gefühlt. Sie hat auch irgendwie die Ironie darin gesehen, jetzt berühmt geworden zu sein, weil sie ja eigentlich immer so total überzeugt davon war, dass sie halt Kunst nur für die Kunst machen möchte. Ja, und 1980, also nur 5 Jahre, nachdem sie ihr Debütalbum rausgebracht hatte, hat sie dann ihren damaligen Partner Fred Sonic Smith geheiratet. Der war auch ein Rockmusiker. Ja, und die beiden haben sich dann erstmal zurückgezogen. Eigentlich so auf dem Höhepunkt von Pattys Karriere. Die 80er Jahre hat sie sich dann hauptsächlich auf ihr Familienleben konzentriert und darauf, die beiden gemeinsam Kinder großzuziehen.
Haben die dann gemeinsam 2 Kinder bekommen oder ist das dann noch die Adoptivtochter?
Nee, die Adoptivtochter hat sie erst später wieder in ihr Leben gefunden sozusagen. Ja. Also das waren 2 gemeinsame Kinder dann zu der Zeit, ja.
Aber so dieses Familienleben, von dem du geredet hast, das passt ja auch so vom Klischee her nicht ganz so ins Bild einer Punkrockerin, oder?
Nee, also und sie wurde dafür auch halt wieder kritisiert, weil manche das fast als so eine Art Verrat angesehen haben, dass sie sich jetzt auf eine Rolle als Hausfrau und Mutter konzentriert hat, die ja eben so ganz stereotypisch die Rolle der Frau ist, nachdem sie so lange mit Geschlechterkonventionen immer gebrochen hatte.
Man kann es auch einfach nicht richtig machen.
Ich wollte gerade sagen, also die Kritik kann ich persönlich jetzt auch wirklich nicht irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Und sie hat das halt eben aber auch nicht interessiert. Also sie hat das in beide Richtungen nicht interessiert. Sie hat jetzt auch nicht aus Prinzip etwas nicht getan, nur weil es das ist, was von einer Frau stereotypisch erwartet ist, wenn es eben auch das war, was sie wollte.
Eben.
Also sie hat ja auch nie behauptet, das jetzt alles als reines Statement zu machen.
Ja.
Aber ja, da ist sie halt auch wieder so ein bisschen durch die Schubladen geschlüpft sozusagen und irgendwie ihrem eigenen Gefühl gefolgt. Und sie hat sich außerdem immer sehr geärgert, wenn jemand behauptet hat, dass sie in den 80ern nicht gearbeitet hätte, weil sie halt meinte, dass die Leute keine Ahnung hätten, wie hart eine Mutter arbeitet.
Und da ist halt wieder das feministische Statement, finde ich. Weil Mutter sein ist halt auch ein Fulltime-Job plus drüber hinweg.
Nur halt nicht bezahlt, ne?
Genau. Aber wie und wann hat sie sich dann wieder mehr ins Licht der Öffentlichkeit bewegt? Also wann hat man wieder mehr von ihr gesehen?
So Ende der 80er ging das los. Also da hat sie nochmal ein Album veröffentlicht, auf dem sie dann mit ihrem Mann Fred zusammengearbeitet hatte. Außerdem ist 1989 Robert Mapplethorpe, mit dem sie ja eben seit ihrer Jugend wirklich eine sehr enge Beziehung hatte, gestorben. Also er ist an AIDS gestorben, was in der Zeit ja besonders in der queeren Szene wirklich sehr, sehr schlimm gewütet hat. Das war ja in den 80ern wirklich ganz, ganz schlimm. Und das war halt einfach ein sehr harter Schlag für Patty. Und kurz vor seinem Tod hat er sie darum gebeten, dass sie die Geschichte der beiden erzählen würde.
Ja.
Und so ist dann die Grundlage für das Buch Just Kids entstanden. Das kam dann im Endeffekt aber erst 2010 raus. 1994 ist dann aber schon der nächste Schicksalsschlag für Patty gefolgt, als ihr Mann Fred auch stirbt an Herzversagen. Und sie hat dann in derselben Zeit auch noch ziemlich bald ihren Bruder verloren.
Oh ja.
Also wirklich, ganz
eins
viel
nach dem
Verlust in der Zeit. Und das und die ganze Trauer hat sie dann auf einem weiteren Album namens Gone Again verarbeitet.
Mhm.
Dieser Zeit bis in die 2000er Jahre hatte sie dann auch so viele Sidequests, sage ich mal. Also sie ist irgendwie kurz mit Bob Dylan getourt und mit noch ein paar anderen. Sie hat mal irgendwie eine Kunstausstellung gehabt, hat halt eben irgendwie noch weiter geschrieben und sich engagiert und ja, war halt wieder so ein bisschen einfach unterwegs in der Szene sozusagen.
Hat ein bisschen so ihrem Freiheitsgefühl gefolgt.
Ja.
Aber du hattest ja jetzt schon Just Kids angesprochen. Lass uns doch mal über das Buch reden, weil das hat ja doch großen Impact auch in der Popkultur, würde ich sagen, ein bisschen.
Ja, und ich glaube, es war vielleicht schon auch sowas, was für viele jüngere Leute nochmal einen Zugang zu ihr geschaffen hat. Also ich meine, war zumindest bei mir
für mich
so,
auch,
bei dir auch. Und ich habe das Buch auch schon oft auf Pinterest gesehen, was mir auch so ein bisschen den Hinweis gibt, dass es vielleicht halt wirklich irgendwie sowas ist, was auch in der jüngeren Generation nochmal ein bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Das Buch erzählt eben die Geschichte von ihr und Robert Mapplethorpe, also vor allem, wie sie sich so ganz jung in New York kennengelernt haben und dann so zusammen durchgeschlagen. Ich finde, es ist irgendwie einfach ein total schönes Buch. Also ich finde, sie erzählt diese ganze Geschichte wirklich sehr berührend und auch sprachlich sehr, sehr schön. Also sie hatte auch wieder einen sehr romantischen Blick auf eine gewisse Art und Weise drauf, über den hatten wir ja schon so ein bisschen geredet. Und sie gibt so ganz vielen Dingen ihre eigene symbolische Bedeutung. Ja. Also ist irgendwie so ganz besessen von so Symbolik irgendwie in so alltäglichen Sachen auch.
Da kommt wahrscheinlich auch die Spiritualität nochmal raus, die ja von Anfang an so wichtig für sie war.
Ja, also sie hat auch irgendwie immer noch so ein Faible für christliche Symbolik zum Beispiel auch gehabt, aber gar nicht unbedingt in diesem klassisch-religiösen Sinne dann. Genau, aber dadurch, dass sie halt eben so vielem irgendwie so eine Bedeutung gibt, wirkt das Ganze irgendwie so ein bisschen verzaubert.
Ja.
Das Buch hat den National Book Award für Nonfiction auch 2010 gewonnen. Also es ist auch also von KritikerInnen recht gut rezipiert worden.
Ja, nee, aber auf jeden Fall, also ich mochte das Buch auch super gerne und wer halt meine Version mal davon gesehen oder in der Hand gehalten hat, da kann man halt wirklich den Wald vor lauter Bäumen. Da kann man ja quasi vor lauter, also ich lasse es einfach. Und wer meine Version davon mal in der Hand gehalten hat, der kann halt wirklich vor lauter Post-its und Notizen, die ich da reingeschrieben habe, irgendwie überhaupt nicht mehr richtig lesen, was die Story dahinter ist oder was da überhaupt steht. Das war so mein Sommerbuch im Urlaub, das ich dabei hatte. Also ich habe wirklich davor auch schon nur positive Rezensionen gehört, auch von engeren FreundInnen. Irgendwie, also dieses ganze Buch hat wirklich, wie du es beschrieben hast, so eine magische Aura. Also ich finde, der Titel passt halt auch perfekt dazu. Sie waren halt nur Kinder.
Ja.
Und es erzählt halt so die Geschichte von halt zwei Kindern, wie sie halt sich selbst kennengelernt haben. Also es begleitet ja natürlich auch, wie Robert Mapplethorpe auch sich selber dann ja outet und wie Patty damit umgeht. Und das ist halt auch für sie, also natürlich hat sie jetzt so ihren Partner verloren, aber sie hat halt ihn als sein natürliches und sein echtes Ich dazu gewonnen und begleitet sie ja auch durch so ihre Anfänge halt in New York und irgendwie New York ist ja sowieso damals so die, wie du es auch beschrieben hast, so the golden age war das damals und das greift das dann eigentlich ganz gut auf.
Ja, total. Nee, es ist wirklich ein schönes Buch. Und jetzt letztes Jahr ist auch erst noch ein weiteres Buch von ihr erschienen. Also sie hat zwischendurch auch immer wieder Gedichtbände veröffentlicht, aber das ist jetzt halt nochmal eine Biografie namens Bread of Angels. Hatten wir auch schon kurz angesprochen, ganz am Anfang. Ja, das Buch wurde halt auch sehr positiv aufgenommen und ich werde es auch auf jeden Fall noch lesen, weil wie gesagt, Just Kids hat mir sehr gut gefallen. Außerdem gibt sie halt eben jetzt auch weiter Konzerte und engagiert sich irgendwie auch weiter auf ihre eigene Art, über die wir auch schon so ein bisschen gesprochen haben.
Ja, Bread of Angels steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Also ich habe schon ein paar von ihren anderen Büchern gelesen. Also es ist jetzt bei mir nicht nur bei Just Kids geblieben.
Ja.
Aber so viele Bücher, wie ich gerade auf meiner Liste habe, das kann noch ein bisschen dauern. Dann würde ich jetzt nochmal zu einer persönlichen Frage an dich kommen. Also wir haben ja Steckbriefe auf unseren Instagram-Accounts gepostet. Das ist nämlich, also falls da noch jemand nicht reingeschaut hat, wir heißen @frauensachen_podcast übrigens. Und haben dort halt auch Vorbilder aus der Frauenwelt angegeben. Und du hast unter anderem Patti Smith reingeschrieben. Würdest du das nach wie vor so unterschreiben?
Ja, also ich denke schon. Also ich habe natürlich jetzt irgendwie durch die Recherche auch nochmal mehr über sie gelernt. Aber ich habe mich halt insgesamt schon sehr schwer damit getan, so ein Vorbild wirklich zu nennen, weil ich mich generell so ein bisschen schwer damit tue, Menschen so zu idealisieren sozusagen, weil es sind halt eben alles nur Menschen so und niemand ist halt perfekt
am Ende. Absolut.
Und für mich bedeutet das eher dann, dass ich, also dass die Person irgendeinen Aspekt an sich hat, den ich irgendwie respektiere oder den ich irgendwie bewundere oder von dem ich denke, dass ich selbst irgendwie meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen mehr haben könnte.
Mhm.
Und deswegen würde ich sagen, ich finde jetzt halt natürlich irgendwie nicht alles 100% toll, was sie gemacht hat. Ich würde auch nicht jede irgendwie ihrer Meinungen komplett zustimmen. Mhm. Aber ich finde es nach wie vor bewundernswert, dass sie so kompromisslos ihr eigenes Ding durchgezogen hat. Und ich kann mich auch irgendwie schon mit diesem Freiheitsdrang identifizieren. Also gefühlt ist sie sich ja irgendwie schon immer treu geblieben und hat so nur nach ihren eigenen Erwartungen gelebt. Ja. Und ich würde sagen, wir hatten jetzt halt Stellen, wo das vielleicht auch so ein bisschen ihre größte Schwäche war. Mhm. Aber andererseits ist es halt auch irgendwo ihre größte Stärke, würde ich sagen. Also sie hat auch selber sogar mal über sich gesagt, dass sie sich halt als junge Frau auch irgendwo als ziemlich egozentrisch und mit ihrer eigenen Innenwelt beschäftigt beschreiben würde. Mhm. Wie es ja vielleicht auch bei vielen KünstlerInnen irgendwie ist. Und ich finde eben auch, das sieht man so ein bisschen, ne? So dieser, klar, Egozentrismus davon, halt nur nach seinen eigenen Erwartungen irgendwo zu leben und sich dann vielleicht auch gar nicht so viel darum zu kümmern, was so die größeren Strukturen teilweise sind.
Ja, irgendwo eckt man da auf jeden Fall dann auch mit an.
Genau, aber ich glaube halt nach wie vor, dass ich so für mich persönlich zumindest da irgendwie trotzdem was Wichtiges draus mitnehmen kann. Mhm. Besonders halt auch, als ich irgendwie ihr Buch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus? Also du kanntest sie ja auch schon vorher.
Ja, also ich habe jetzt natürlich viele von den Informationen, die du mir erzählt hast, kannte ich auch schon, aber vieles beispielsweise auch nicht. Und das gibt mir jetzt aktiv nochmal so ein bisschen Bedenkoption, also dass ich über das, was ich, also über den Blick, den ich vorher auf sie hatte, halt nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenke. Was ja aber auch sehr gut ist, weil halt, wie du es gesagt hast, sie ist halt auch nur ein Mensch. Ja. Also egal, wie groß oder berühmt sie geworden ist. Aber ich finde vor allem bei ihr merkt man halt, dass sie halt tatsächlich nur ein Mensch ist. Und also es gibt nicht diese Patti Smith als berühmte Person, sondern sie ist halt Patti Smith mit halt ihren Flaws und mit halt allem, was sie halt auch vielleicht nicht so super gemacht hat oder wo man vielleicht nochmal hätte drüber nachdenken müssen oder halt jetzt so Jahre später nochmal irgendwie Perspektive beziehen oder sowas. Aber halt, wie du es auch sagst, finde ich das halt auch einfach super beeindruckend, dass sie halt schon so jung auch sagen konnte, nee, ich mache das nicht so, wie alle anderen das von mir wollen. Ich mache das so, wie ich das möchte. Weil das ist halt natürlich, vor allem wenn man jung ist, ist das sehr einfach, sich auch beeinflussen zu lassen von dem, was halt andere Menschen von einem möchten und erwarten. Aber dass sie da wirklich so kompromisslos war, vielleicht auch nicht immer, weil wer weiß, wir kennen ja natürlich nicht ihre gesamte Geschichte. Klar.
Sie erzählt sie auch selber so ein bisschen und formt sie natürlich
also wir kennen ja nur den Blick auf die Dinge durch ihre Perspektive. Aber von dem, was sie halt erzählt, klingt es halt auch einfach super stark, also halt von ihrer Persönlichkeit auch. Und dass sie halt auch ihrem Ziel hinterher war, so Künstlerin zu werden oder halt Kunst zu machen, dass es sie halt auch nicht irgendwie nachhaltig belastet hat, dass sie jetzt beispielsweise sehr lange arm gelebt hat, sondern dass das halt irgendwie alles so zu diesem Flair der Kunst beigetragen hat.
Ich finde auch nach wie vor, dass es schon alles irgendwie so im Gesamtbild dann noch sehr authentisch auch irgendwo wirkt. Und ich fand auch eben bei ihrem Buch oder eben auch bei ihrem Album ist vielleicht noch so ein weiterer Punkt, den ich auch irgendwie schon spannend fand und wo ich auch das Gefühl hatte, da konnte ich irgendwie was von mitnehmen, ist halt wirklich eben dieser Ausdruck um jeden Preis so ein bisschen, sage ich mal. Also man hatte wirklich irgendwie, finde ich, auch bei ihrer Musik, zumindest bei dem, was ich gehört habe, so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, sie hat jetzt was in sich und das möchte sie irgendwie nach außen tragen und dann ist es wirklich auch völlig egal wie. Also eben dann irgendwie beachtet sie da keine Regeln mehr. Mhm. Irgendwie so, ob es jetzt irgendwie Lyrik oder Musik oder sonst was ist, so ist es irgendwie egal. So Hauptsache, sie drückt halt irgendwie einfach genau das aus, was irgendwie so in ihr ist.
Ja.
Und ich finde, das ist halt auch was irgendwo auch sehr spannend ist.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie weitergemacht hätte, selbst wenn sie nicht berühmt geworden wäre. Also, dass das halt gar nicht so
das ist möglich.
Also, es war gar nicht so das Ziel für sie. Es war halt, wie du es beschreibst, das, was in ihr war, musste halt einfach raus. Und dann hat sie halt jetzt die Plattform dafür bekommen. Aber selbst wenn sie nicht diese große Plattform bekommen hätte, hätte sie das wahrscheinlich irgendwie weitergemacht. Also, selbst mit kleinen Indie-Independent-Alben oder Taschenbüchern, die sie per Hand schreibt und dann irgendwie verteilt. Also, irgendwie.
Klar, eben, das kann man natürlich irgendwie nicht so gut einschätzen, inwiefern diese Geschichte jetzt halt eben auch geprägt ist, weil sie so erfolgreich geworden ist und sie dann halt sozusagen, ne, so nach dem Motto, klar, dann kann man halt einfach sagen, ja, ich war in der Zeit glücklich und das die Armut hat mir nichts gemacht, so, weil man muss das halt nicht sein Leben lang so durchziehen.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Also das ist natürlich dann irgendwie, es sind alles irgendwie so recht, recht spannende Fragen, die da auch irgendwie noch offen bleiben. Aber nee, also insgesamt, wie gesagt, also ich kann auf jeden Fall nach wie vor halt was mit ihr anfangen, würde ich sagen. Genau, und so eine weitere irgendwie ganz schöne Sache ist halt auch, dass eben, ich dadurch auch halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Verbindung zu meinen Eltern habe, weil eben meine Eltern beide Anfang der 60er geboren sind und halt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen auch mit ihr aufgewachsen, sag ich mal. Besonders meine Mutter fand sie halt wirklich irgendwie sehr toll, auch in ihrer Jugend. Und ja, darüber haben wir halt dann irgendwie nochmal so ein bisschen connected, dass ich sie dann letztendlich in einem ähnlichen Alter so ein bisschen für mich wieder entdeckt habe. Und ich war dann ja eben auch letztes Jahr mit meinen Eltern zusammen auf einem Konzert von ihr. Und das war halt irgendwie auch einfach nochmal eine sehr so besondere Erfahrung für mich und auch einfach wirklich sehr, sehr schön, so das mit meinen Eltern zusammen irgendwie zu erleben. Ja, und das sind dann halt so Sachen, ne? Also die bleiben dann natürlich irgendwie, das liegt einem dann schon irgendwie so am Herzen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Naja, aber das finde ich doch auch, ist ein super Schlusswort und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir und uns heute so viel noch erzählen konntest, auch so viel Neues für mich erzählt hast.
Und auch ein bisschen persönlicher als sonst.
Ne? Und auch ein bisschen persönlicher, ja genau. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr von uns mitbekommen wollt, dann folgt uns doch einfach, ich habe es ja schon angekündigt, folgt uns doch einfach auf Instagram @frauensachen_podcast und schaut mal bei uns rein, was wir ansonsten noch so erzählen und über wen wir reden und mit wem wir auch beispielsweise reden.
Genau, wir veröffentlichen auch immer wieder Interviewfolgen mit Frauen, die unserer Meinung jetzt gerade in irgendeiner Form halt eben Geschichte schreiben und deren, ja, Geschichten wir irgendwie auf eine Plattform noch bringen möchten.
Ja, vielleicht liefern wir damit auch gerade die Basis für einen Podcast in der Zukunft, die über genau diese Frauen sprechen. Wer weiß. Schaut auf jeden Fall bei uns rein und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Frauensachen. Juhu. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ciao.